Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM.
Ja, es war der 4. Juni 2024, als um 17 Uhr die ersten Töne einer neuen Sendung bei Radio 4FM zu hören waren. Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Verantwortlich war die kurz davor gegründete Ulmer Friedensredaktion. Heute sind wir wieder hier und wollen diese zwei Jahre ein bisschen Revue passieren lassen. Das heißt, wir wollen auf die mittlerweile 26 Sendungen zurückblicken, auf das schauen, was an Themen und Gesprächen stattgefunden hat und natürlich, welche Gesprächspartnerinnen und Partner wir hatten. Am Mikrofon heute sind Lothar Heuson und
Tanja Holtschuh.
Tanja, natürlich können wir in 60 Minuten nicht alles, auch wenn wir es gerne tun würden, alles noch einmal komplett aufrollen, was an Sendungen zu hören war. Aber wir haben unter uns eine ganz sicher ziemlich subjektive und hoffentlich dennoch oder gerade deswegen höchst spannende Auswahl getroffen. Wenn man so will, ein Potpourri, ein bisschen ein Querschnitt über zwei Jahre Peace on Air.
Ein Querschnitt hätte vermutlich unsere Kapazität gesprengt. Deswegen haben wir nur einige Sendungen herausgepickt und davon einige Ausschnitte. Vielleicht die, von denen wir denken, sie könnten stellvertretend für den Spirit sein, der Peace on Air-Reihe. Ganz vieles und viele bleiben unerwähnt, aber ihr könnt gerne in unsere Podcasts reinhören. Jetzt wollen wir starten mit unserer ersten Sendung, damals vom 4. Juni 2024. Und wir beginnen mit der persönlichen Vorstellung unseres damaligen Starterteams.
Der Friedensredaktion.
Ja, hallo, ich begrüße Sie zum Start der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Mein Name ist Reinhold Thiel. Ich führe euch heute durch die Sendung zusammen mit Alena. Und dabei im Studio sind als Gäste Tanja Holtschuh und Lothar Heuson, beide auch aktiv bei uns in der Friedensredaktion.
Hallo.
Ja, vielleicht machen wir eine kurze Vorstellungsrunde, dass die Hörer auch so ein bisschen einschätzen können, mit wem sie jetzt zu tun haben mit dieser neuen Sendereihe, die jetzt alle vier Wochen über die Bühne geht. Ich bin beruflich gewesen, ein Allgemeinarzt, jetzt im Ruhestand. Politisch gesehen kann man mich finden bei einer ärztlichen Friedensorganisation namens IPPNW, hier in Ulm bekannt als Ulmer Ärzteinitiative. Das ist eine Regionalgruppe der IPPNW. Wir treten dafür ein, für eine möglichst atomkriegfreie Welt und eben auch für viel Kommunikation, um den Frieden herbeizuführen. Alena führt uns hier mit durch die Sendung. Vielleicht magst du kurz sagen von dir, was magst du beruflich, wo findet man dich noch politisch?
Hallo Reinhold, ja, gerne. Genau, ich bin die Alena, bin 35 Jahre alt, bin beruflich aktiv noch, bin in der Industrie tätig. Also zu mir würde ich mal sagen, zwei Fakten sozusagen. Also mein Herz schlägt einmal für Frieden, aber eben auch für die Umwelt. Also ich engagiere mich auch in Umweltschutz und auch Tierschutz. Und eben seit heute im Radio auch für Friedensthemen. Da freue ich mich drauf und bin gespannt, was kommt.
Ja, hallo Tanja, vielleicht magst du was erzählen.
Hallo Reinhold, ich bin 54 Jahre alt. Ich bin Landwirtin und habe ein Bio-Milchviehbetrieb. Ich bin seit vielen Jahren agrarpolitisch auch tätig. Mein Anliegen ist einfach, für die kleinen, mittleren Betriebe mich einzusetzen. Und grundsätzlich politisch findet man mich eher dort, wo es um einfache Menschen geht und um Menschen, die auch arbeiten mit ihren Händen, dass die gut gestellt sind. Und jetzt freue ich mich darauf, dass ich auch in Friedensarbeit einsteige mit euch hier.
Na schön. Und Lothar?
Ja, ich meine, nachdem die jüngeren Kolleginnen ja jetzt schon das Alter jeweils genannt haben, brauche ich es ja nicht auch noch zu tun. Wir Älteren schweigen dann lieber über Altersgeschichten. Nein, bin von der Ausbildung her Sozialwissenschaftler und habe viele, viele Jahre meines Lebens hier in Ulm verbracht im Bereich der Erwachsenenbildung. Also habe die politische Bildung an der Volkshochschule organisiert und in dem Rahmen natürlich unentwegt fast, vor allen Dingen in den 80er Jahren, aber auch danach noch Friedenspolitische Diskussionen, Vorträge, Gesprächsrunden immer und immer wieder möglich gemacht. Das war ja auch die Hochzeit damals der bundesdeutschen Friedensbewegung, die 1980er Jahre. Und ansonsten habe ich natürlich immer wieder mit diesem Thema zu tun, weil ich viel im Bereich des globalen Südens unterwegs bin, also im Bereich vor allen Dingen Lateinamerikas, wo wir ja auch unentwegt kriegerische Situationen, jetzt nicht im Sinne Kriege zwischen unterschiedlichen Ländern, aber die innenpolitische Bürgerkriegssituation, die sogenannten Sicherheitskräfte, die Militärs in Lateinamerika unentwegt kriegerische Situationen gegenüber der Zivilbevölkerung hervorrufen. Insofern habe ich auch mit diesem Thema auf eine ganz andere Art und Weise noch zu tun.
Das waren die ersten Minuten der ersten Sendung des Ulmer Friedensradios im Juni 2024. Reinhold Thiel hat dann gleich auch noch die Motivation beschrieben, die Idee, die zu dieser Sendung geführt hat.
Der erste Sendeblock ist von mir mit der Frage oder mit dem Erzählen, wie es eigentlich zu dieser Sendereihe gekommen ist. Die Ursache von der Idee war eigentlich in den letzten Friedenswochen zu finden, aber auch schon in den vorletzten Friedenswochen. Die Friedenswochen waren eine Veranstaltungsreihe, die eigentlich sehr gut besucht war, auch sehr gut angekündigt war. Und auch die Themen, die dort umgetrieben waren, waren sehr anregend und waren auch, ja, hat vielen Leuten viel gebracht. Aber es wurde in der Öffentlichkeit wenig darüber bekannt. Es wurde auch in den Medien wenig darüber berichtet, bis gar nichts. Und die Auseinandersetzung über diese Themen, die doch sehr wichtig waren, die verpufften einfach nach den Veranstaltungen. Und das fanden wir sehr schade. Und von daher kam die Überlegung, ob man diese Themen, die in den Friedenswochen aufploppen, dann doch nachhaltiger in irgendeiner Form gestalten kann. Und so kam man zur Idee, vielleicht auch eine Podcast-Reihe zu machen. Und aus dieser Podcast-Reihe-Idee war dann der Übergang sehr nahe, dass wir doch eine Sendereihe bei Radio 4FN anfragen. Und das hat Gott sei Dank geklappt, das war sehr schön. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir bei Radio 4FM unseren Platz hier finden können.
Ja, das war damals im Sommer 2024 die Idee hinter der damals neu begonnenen Sendereihe Peace on Air. Übrigens hat sich bis heute an dieser grundlegenden Perspektive, an diesem grundlegenden Vorstellung, an dieser Idee nichts geändert. Im Gegenteil, wir finden es wichtiger denn je deutlich zu machen, dass es Alternativen zum Kurs der allseitigen Kriegstüchtigmachung gibt, der seit einigen Jahren ja allüberall ausgerufen wurde und noch immer wird. Und der auch von weiten Teilen der Presse ziemlich unkritisch mitgetragen wird. Deshalb lag es nahe, in einer unserer ersten Sendungen, nämlich am 30. Juli 2024, die Enge des politischen und medialen Meinungskorridors oder, wie wir gesagt haben, die Grenzen des Sagbaren zu besprechen. Es ging um Demokratieverständnis, Meinungsvielfalt, Streitkultur und die Rolle der Presse, die sich ja gerne als sogenannte vierte Gewalt sieht. Wird die Presse dieser Rolle gerecht? Sind verschiedene Sichtweisen überhaupt noch jenseits ihrer rituellen Beschwörungen real alltäglich erwünscht?
Wir haben in dieser Sendung wirklich gerungen um die richtigen Worte. Wir haben gesprochen über Diffamierung und Ausgrenzung, über die Frage, wie und mit welchen Methoden abweichende Meinungen lächerlich gemacht werden, was wiederum zu einer Verengung des Meinungskorridors führt und welche Folgen es für den Meinungspluralismus hat und somit auch für die Demokratie, die ja eigentlich davon lebt, dass viele Meinungen aufeinandertreffen und sich konstruktiv auseinandersetzen. Lothar Heuson hat hier aus einer Rechtsprechung zitiert, und zwar das legendäre Spiegelurteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1966.
Freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keine Zensur unterworfene Presse ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staates. Insbesondere ist eine freie, regelmäßig erscheinende politische Presse für die moderne Demokratie unentbehrlich. Jetzt kommen ein paar Kernpassagen. Soll der Bürger, gemeint ist sicher auch die Bürgerin, politische Entscheidungen treffen, muss er oder sie umfassend informiert sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abwägen können, die andere sich gebildet haben. Die Presse hält diese ständige Diskussion in Gang. Sie beschafft die Informationen, nimmt selbst dazu Stellung und wirkt damit als orientierende Kraft in der öffentlichen Auseinandersetzung. Sie fasst die in der Gesellschaft und ihren Gruppen unaufhörlich sich neu bildenden Meinungen und Forderungen kritisch zusammen, stellt sie zur Erörterung und trägt sie an die politisch handelnden Staatsorgane heran, die auf diese Weise ihre Entscheidungen auch in Einzelfragen der Tagespolitik ständig am Maßstab der im Volk tatsächlich vertretenen Auffassungen messen können. Zitat Ende, Spiegelurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. August 1966. Das heißt, Medien wird hier eine zentrale Rolle zugeschrieben, eben unterschiedliche Positionen, die in zu einem bestimmten Thema öffentlich zu diskutieren sind und öffentlich diskutiert werden müssen, in dieser Breite auch darzustellen. Damit ist jetzt sicher nicht gemeint, das würde ich mal interpretieren, ist es ja nicht gemeint, dass jedes einzelne Presseorgan genau diese Unterschiedlichkeit der Positionen jetzt darstellt. Aber die Idee ist sicher damals hinter den Richtern des Bundesverfassungsgerichts, war sicher in der Breite der unterschiedlichen Medienorgane wird dann diese Meinungspluralität vertreten werden. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, das ist quasi die normative Anforderung. Das ist das, woran sich Medien messen lassen müssen. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Was wir heute erleben, ist eine unglaubliche Verengung dessen, was in den Medien, das sage ich mal so pauschal, ich meine dabei insbesondere auch das, was man die Leitmedien oder wie sie sich auch selbst immer gerne nennen, also im Spiegel, über die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, über diverse andere, die Frankfurter Rundschau, die Welt, die Süddeutsche Zeitung, die nennen sich ja selbst auch gerne Leitmedien. Ich habe nun mir das geleistet, viele von denen zu abonnieren, von diesen Medien und stelle fest, es gibt eine unglaubliche Einheitlichkeit, eine Einförmigkeit der Berichterstattung, speziell in den Themen, die wir uns ja heute, nämlich bei der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg und bei der Berichterstattung über Israel-Gaza, das jetzige, wie soll ich das anders nennen, das genozidale Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Also von daher, wenn ich mir anschaue, in welcher Einförmigkeit hier sowohl in Kommentaren als auch in der Berichterstattung. Welche Quellen werden zitiert, welche Quellen werden aufgenommen, andersrum gesagt, welche werden überhaupt nicht zur Diskussion gestellt. Vorgeschichten, Hintergründe, Rahmen von all dem, was sich auf der kriegerischen Ebene heute abspielt, werden überhaupt nicht thematisiert oder wenn, dann eindimensional thematisiert. Versuchst du in Veranstaltungen zum Beispiel, was wir auch als Ulmer Friedensbewegung hier schon versucht haben, im letzten Jahr, versuchst du mal weitere Positionen, so fordert es ja auch das Bundesverfassungsgericht, andere Positionen zur Meinungsbildung beizutragen und überhaupt zur Kenntnis zu geben, da wirst du dann, so ist es ja wörtlich in Ulm passiert, in einer der Zeitungen, die im Ulmer Raum erscheinen, dann wirst du als Putin-Propagandist, eine ganz gängige Formulierung, dann wirst du als Putin-Propagandist oder wirst du, wie es im Spiegel passiert ist, als, wie hat er mal der Sascha Lobo, als Lügenpazifist bezeichnet und all diese Lumpenpazifist bezeichnet. Das heißt, du wirst damit gnadenlos denunziert, du wirst damit gnadenlos ausgegrenzt. Hier wirst du nicht ins Gefängnis gesperrt, keine Frage. Aber hier wirst du auf eine andere Art und Weise sozial fertig gemacht und ausgestellt. Und es kostet verdammt viel Mut und verdammt viel Stehvermögen und verdammt viel tatsächlich auch Unterstützung im öffentlichen Raum von anderen, die so ähnlich denken. Sich, wie gesagt, nicht ins Knie schießen zu lassen, um es mal militaristisch zu sagen, und die Statur zu haben, weiterhin genau das möglich zu machen, was wir immer einfordern, nämlich offen, demokratisch, kontrovers, wie auch immer, mit unterschiedlichen Positionen zu bestimmten Themen zu diskutieren.
Ja, Lothar, du hast hier sehr schön und eindrücklich uns klargemacht und hast auch sehr viel von dem Wort Einförmigkeit der Presse gesprochen. Manche sprechen heutzutage auch von Orchestrieren der Meldungen. Ich denke, wir möchten unseren Medienauftrag ganz anders verstehen und wir wollen auch diese Verengung aufbrechen und auch neue Themen auswählen. Und da mache ich die Überleitung zu unserem neuen Thema, das wir in unserer Sendereihe aufgegriffen haben, das bisher noch nie so in Verbindung gebracht wurde mit Friedensarbeit, nämlich das Thema Landwirtschaft. Wir haben das dann unter die Sende, unter die Überschrift Schwerter zu Pflugscharen gestellt. Und wir hatten als Referenten den Woldemar Mammel. Er ist Biologe, Lehrer und ist dann als Landwirt geworden. Er ist auch der Linsenpionier auf der Schwäbischen Alb.
Da kommt den, glaube ich, besonders bekannt gemacht. Ja,
ja. Und was vielleicht viele nicht wissen, er hat persönliche Verbindungen zur Ukraine. Seine Vorfahren haben in der damaligen Ukraine gelebt und gearbeitet. Und wir haben jetzt eine Einspielung, wo es um das Thema Böden und Ernährungssicherheit geht.
Ja, die Ernährungssicherheit ist da natürlich nicht mehr gegeben. Im Grunde genommen ist vor allen Dingen, was ganz schwierig ist, das ist die Entminung dieser, dieser Gebiete. Man schätzt, dass die Verminung in der Ukraine so groß ist, wie zweimal so groß wie Österreich. Und das wieder zu entminen, das kostet wirklich Jahrzehnte. Also es ist unvorstellbar, was da kaputt gemacht wird. Und das mindert natürlich auch die Produktivität von in der Landwirtschaft in der Ukraine ziemlich stark. Und die Ukraine ist ja führend, was zum Beispiel Sonnenblumenöl anbelangt, Getreide, Weizenproduktion oder Raps und ähnliche Produkte, Soja auch. Das sind alles Sachen, die Mais ganz groß führen. Das sind alles Sachen, die meine Großeltern auch schon angebaut haben dort. Und die, wo ich immer denke, ja, wenn das nicht mehr dort möglich ist, dann ja, da ist die Ernährungssicherheit zum Beispiel in Nordafrika, im Vorderen Orient, einfach nicht mehr da. Und wir haben das ja auch erlebt, wie die Transportfähigkeit da und die Transportmöglichkeiten übers Schwarze Meer gekappt gewesen sind, dass dann die Versorgung mit Weizen in vielen Ländern nicht mehr gegeben wurde, nicht mehr da war. Das ist natürlich eine globale Auswirkung, die so ein Krieg da nach sich zieht, die man nicht so auf den ersten Blick vermuten kann. Aber die Ukraine ist ein Agrarland, das ein Potenzial hat, das unvorstellbar groß ist.
Ein Rückgrat, also für die globale Ernährungssituation.
Ja. Woldemar Mammel hat dann auch aufgrund dieser Radiosendung, konnte von uns überredet werden, auch bei den Ulmer Friedenswochen mitzuwirken. Und das hat mich besonders gefreut, dass auch dort dann dieses Thema Landwirtschaft auch mit vertreten war, beziehungsweise hat da auch viel aus seinem eigenen Leben berichtet. Im zweiten Abschnitt, den wir euch gleich einspielen möchten, geht es um den Akt der Abholung der Spätschen Alblinse. Es war so, dass die Linse vor allem insbesondere von Woldemar Mammel wieder heimisch gemacht wurde auf der Schwäbischen Alb, also im Anbau. Eine sehr wichtige und tolle Pflanze, die früher hier angebaut wurde und nach dem Zweiten Weltkrieg dann aber mehr und mehr aus dem Anbau verdrängt wurde. Und dann ging es darum, dass es hier eine historische Sorte gibt, die Spätsalblinse gab. Und man hat sich auf die Suche gemacht, ob es dieses Saatgut noch gibt, weil sie war halt besonders gut angepasst an die Böden der Schwäbischen Alb. Und nach langen Jahren der Suche wurde man fündig im Wawilow-Institut in St. Petersburg. Und dort haben dann aber die Landwirte gemeinsam mit Slow Food und auch einer Delegation der Landesregierung beschlossen, diese Samen in einem feierlichen Akt abzuholen und dem Ganzen dadurch einen würdigen Rahmen verliehen.
Hättet euch diese kleinen winzigen Linsenpäckchen auch einfach schicken lassen können und Danke sagen, mehr nicht. Aber ihr habt gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir machen das richtig feierlich. Und ihr seid dahin, du bist sogar ins Flugzeug gestiegen extra dafür.
Ja, was ich eigentlich wollte, aber...
Aber das hat natürlich auch für die Mitarbeiter dieses Instituts ihre Arbeit mal so richtig geehrt und wertgeschätzt. Und es war wirklich ein Akt der Völkerversöhnung, also Verständigung, sage ich mal. Das war einfach etwas richtig Schönes.
Ja, die russischen Wissenschaftler dort, die waren völlig überrascht, dass da 10 Bauern von der Alp kommen, die einfach nur Danke sagen wollen und nicht 1000 Sorten einheimen wollen und dann Tschüss sagen, sondern wir haben richtig zusammen gefeiert. Wir haben den ganzen Koffer voll mit Leinserbrot mitgenommen und mit sonst und Brotbier moscht. Und die waren also völlig geplättelt und wir natürlich auch von der Freundlichkeit und von dieser, ja, von das, die wir nicht erwartet hatten, weil wir natürlich immer so im Hinterkopf hatten, diese Stadt ist 900 Tage von der deutschen Wehrmacht belagert
Sankt
gewesen.
Petersburg, damals noch Leningrad.
Ja, damals noch Leningrad und 1 Million Leute ist da fast umgekommen. Ja. Das war unglaublich, wie mit welcher Herzlichkeit wir da trotzdem empfangen worden sind. Und dieses Erlebnis, das werden wir natürlich nicht so schnell vergessen. Und das war wirklich umwerfend und davon zehren wir eigentlich immer noch. Und die Linsen, die wir da bekommen haben, die bauen wir jetzt schon auf vielen Hektar an. Ich weiß nicht genau wie viel, 100, 200. Ja, mein Sohn weiß es besser wahrscheinlich. Und das macht natürlich unheimlich Spaß, weil es ein seltenes Beispiel ist, wie aus einer Genbank, aus dieser Saatgutbank raus, eine Sorte wieder in den freien Anbau, in den Anbau geführt hat. Da gibt es nicht viele Beispiele, so wie wir das nachträglich dann gesehen haben. Und da sind wir natürlich auch stolz drauf, ja.
Das war ein Ausschnitt aus der Sendung vom 17. Dezember 2024. Das war Woldemar Mammel und die Rückkehr der Alplinsen aus dem russischen St. Petersburg auf die Schwäbische Alb. Auch ganz sicher ein Stück Frieden von unten. Ja, wir sind bei der Sendung Peace on Air, heute mit Tanja Holzschuh und Lothar Heuson und unserem Rückblick auf 2 Jahre Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM.
Ein weiteres Thema, Lothar, das wir uns herausgesucht haben, war das Thema Klimaschutz zur Friedenssicherung. Und da haben wir uns gefragt, wie passt denn Aufrüstung und Klimaschutz zusammen und welche Rolle spielt das Militär? Hier hatten wir die langjährige Referentin von der IMI, von der Informationsstelle Militarisierung aus Tübingen, die Jacqueline Andres da. Sie ist Expertin in diesem Bereich und wir haben sie gefragt, ob sie uns Beispiele nennen kann für Klimaschädigung durch militärische Handlungen.
Das Militär zählt zu den Hauptverursachern von Treibhausgasemissionen. Das heißt, das Militär verbraucht Unmengen an fossilen Energien. Dies tut das Militär besonders durch den Einsatz von sogenannten Großgeräten. Das heißt, durch den Einsatz von Flugzeugträgern, von Fightjets, Kampfjets, wie zum Beispiel den Eurofighter. Das ist ein Verbrauch von bis zu 3500 Kilogramm Treibstoff pro Flugstunde. Das ist ein unglaublicher Verbrauch von fossilen Energien. Und es gab eine Berechnung, wie viele Bäume gepflanzt werden müssten, um den Verbrauch nur von den Fightjets des Typ Eurofighters der Bundeswehr im Jahr 2017 auszugleichen. Das wurde mal angefragt mit einer kleinen Anfrage, wie viele Flugstunden gab es da. Und nur dieses Fightjet hatte etwa 10.000 Flugstunden. Man müsste etwa 9 Millionen Bäume pflanzen, um das wieder auszugleichen. Also dieser Verbrauch ist erheblich. Wir haben den Verbrauch von den Kampfpanzern, wie den Leopard 2 Kampfpanzer, der bis zu 520 Liter verbraucht für 100 Kilometer im Gelände. Also auch hier einen erheblichen Verbrauch. Und dieses Großgerät wird ja permanent eingesetzt. Also es wird eingesetzt im Kriegseinsatz, aber es wird auch eingesetzt in den Militärübungen, die fast täglich vonstatten gehen.
Beeindruckende Zahlen, wie ich finde. Als nächstes haben wir die Frau Andres noch gefragt, sorgt denn das Militär für Sicherheit?
Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns darüber klar werden, dass wir dieser dieser Politik der Konfrontation entgegenwirken müssen. Also was wir brauchen, wenn wir wirklich etwas gegen den Klimawandel unternehmen möchten, dann müssen wir darauf hinarbeiten, dass wir zu Kooperation kommen. Wenn wir einen Krieg aufbauen gegen Russland und gegen China, können wir nicht mit ihnen kooperieren und dafür sorgen, dass die Emissionen sinken. Wir müssen abkommen von der Konfrontation hinkommen zu einer Kooperation. Und ich denke, dass da können wir alle einen Beitrag leisten. Das können wir schon tun, indem wir in Diskussionen, die wir rund um uns herum mitkriegen, ob das an der Arbeitsstelle ist, ob das im sozialen Umfeld ist, ob das in der Bahn ist, dass wir dieser Militärlogik widersprechen, dass wir in Frage stellen, dass das Militär für Sicherheit sorgt. Ich denke, das ist gerade angesichts der starken Militarisierung unserer Gesellschaft aktuell sehr wichtig, dass wir in Frage stellen, was die Bundeswehr macht, dass die Bundeswehr ein Sicherheitsgarant ist, dass wir das in Frage stellen und eben betonen, dass die Umwelt und die sozialen Ausgaben, dass das nicht durch das Militär gesichert wird. Und das können wir in Diskussionen tun. Wir können uns auch zusammentun und organisieren, zusammen mit zum Beispiel Naturschutzverbänden, wo wir auch dieses Thema anregen können. Wir können uns organisieren in Friedensgruppen und in anderen Verbänden und diese Themen zusammenbringen.
Jacqueline Andres von der Informationsstelle Militarisierung der IMI in Tübingen. Das war in unserer Sendung im Juli 2025. Im November dieses Jahres 2025 hatten wir zwei weitere Studiogäste bei Peace on Air, nämlich die ehemalige Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheus und den ehemaligen Leiter der Volkshochschule Reutlingen, Uli Bausch. Beide, Hilde Mattheus und Uli Bausch, sind aktiv in der Initiative Aufbruch zum Frieden, die im Frühjahr 2023 gegründet wurde und der es darum geht, andere, nämlich diplomatische Wege zur Beendigung des Krieges in der Ukraine, zumindest in die Debatte zu bringen. Mit Uli Bausch haben wir auch darüber gesprochen, was da eigentlich passiert ist nach 1989-90, als ein Ende des sogenannten Kalten Krieges, ein Ende der militärischen Konfrontation. Ja, um es mal ganz deutlich zu sagen, die Vision eines gemeinsamen Hauses Europa greifbar erschien. Was ist da abgelaufen? Wer hatte an welchen Rädern oder Schrauben gedreht, dass es jetzt so ganz anders gekommen ist? Dazu Uli Bausch.
Der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, Bush Senior, der hat sich mit Gorbatschow auf dem Schiff Maxim Gorki in Malta getroffen. Das war Anfang Dezember 1989 und er hat eine flammende Rede an das sowjetische Volk gerichtet und gesagt, wir werden definitiv aus dieser Situation, dem Zusammenbruch der Sowjetunion, keinen Vorteil ziehen. Und schon damals war die Rede von einer gemeinsamen Friedensordnung, einem gemeinsamen Haus Europa und schon damals auf dem Treffen in Malta fiel die Formulierung, die NATO wird sich keinen Zoll nach Osten ausdehnen. Genscher hat es aufgegriffen in seiner berühmten Tutzing-Formel Ende Januar 1990 und hat gesagt, wir müssen die Sicherheitsinteressen der Russen ernst nehmen und deswegen darf es keine NATO-Osterweiterung geben. Zwei Tage später hat er sich zusammen mit dem amerikanischen Außenminister in Washington vor die Presse gestellt und gesagt, wir sind uns einig, dass es keine Ausdehnung geben wird. Das gilt nicht nur für die DDR, das gilt ganz generell. Wiederum, vier Tage später war James Baker in Moskau und hat mit Gorbatschow ein langes Gespräch geführt. Und in diesem Gespräch fiel also die Formulierung, die NATO wird sich nicht erweitern, mehrfach. Am Ende des Gesprächs hat Gorbatschow nochmal gesagt, also können wir uns darauf verlassen, es wird keine Erweiterung geben, darf es nicht geben. Und daraufhin sagt Baker, we agree, wir stimmen dem zu, definitiv. Gorbatschow hat es mehrfach gesagt und Gorbatschow hat am nächsten Tag Helmut Kohl empfangen, am 10. Februar 1990. Der 10. Februar gilt gewissermaßen als die Geburtsstunde der deutschen Wiedervereinigung. Und Kohl wollte vor dem Gespräch unbedingt wissen, was habt ihr denn besprochen? Und die Leute von James Baker, die haben sich hingesetzt und sofort einen Brief an Kohl geschrieben, der beginnt mit den Worten, mit Blick auf ihr Gespräch mit Gorbatschow, bittet der amerikanische Präsident, mich Ihnen Folgendes mitzuteilen. Und dann heißt es nochmal ganz klar, keinen Zoll nach Osten. Osten. Und in dem Brief steht auch, dass Gorbatschow das zur Grundlage macht, darf natürlich nicht sein. Das haben wir schriftlich. Dieser Brief ist heute leicht einsehbar im Internet. Mit diesem Brief ist Helmut Kohl zu Gorbatschow gegangen und hat gesagt, das ist die Arbeitsgrundlage. Und daraufhin hat Gorbatschow gesagt, okay, ihr könnt die Wiedervereinigung haben. Das hat man dann durchgezogen bis in den Herbst 1990, bis zur Ratifizierung der 2+4-Verträge. Und Gorbatschow war dann ziemlich sauer im Herbst. Und in einem Telefonat hat Gorbatschow zu Kohl gesagt, ich bin wohl in eine Falle gelaufen, denn da steht da jetzt ja gar nicht drin. Es war klar, dass das nicht drinstehen würde, denn bereits am 24. Februar in Camp David hat der amerikanische Präsident zu Kohl gesagt, also zur Hölle mit denen, wir haben den Kalten Krieg gewonnen, die haben jetzt gar nichts mehr zu melden und so etwas wie eine Friedensdividende darf es auf gar keinen Fall geben. Dann wurde Kohl etwas nervös, ja, was machen wir denn damit? Und dann sagt der amerikanische Präsident zu Kohl, naja, du hast tiefe Taschen. Du musst jetzt einfach mal tief in die Tasche greifen. Und der spätere CIA-Chef Robert Gates war dabei, der hat dann notiert, in dem Augenblick war klar, dass die Russen bestochen werden müssen, damit die Formulierung keinen Zoll nach Osten nicht in den Verträgen auftaut. Und das ist gewissermaßen das Urübel des Konflikts. Die Russen haben sich damals auf diese Formulierung verlassen, auf diese Zusagen, die auch von Rom kamen, die kamen von Paris, die kamen von London. Auch der NATO-Generalsekretär hat es damals versprochen. Es gab dann ziemliche Nervosität, weil bereits 1992 die ersten Ukraine-NATO-Gespräche stattfanden. Jelzin war entrüstet. Dann hat sich Jelzin mit Clinton getroffen und Jelzin hat vorgeschlagen, also wenn wir das nicht verhindern können, dann machen wir es doch gemeinsam, dann muss Russland das erste Land werden, welches jetzt der NATO beitritt und dann machen wir eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur Russland, Europa, USA. Das wollten natürlich die Amerikaner nicht. Es ging dann hin und her, Russland wurde immer nervöser und dann hat man die sogenannte NATO-Russland-Grundakte verabschiedet 1997, wo nochmal drin stand, keine Seite darf die eigene Sicherheitsarchitektur zu Lasten der anderen Seite verändern und Konsultationspflicht, wenn es Probleme gibt, müssen wir miteinander reden. Kurze Zeit später fliegt der russische Präsident Primakow unter Jelzin in die USA, um den Friedensplan für Serbien vorzustellen. Und während er im Flugzeug sitzt, bekommt er einen Anruf von Al Gore und sagt, wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir in wenigen Stunden beginnen, Belgrad zu bombardieren. Das war ein eklatanter Verstoß gegen die NATO-Russland-Grundakte und darüber hinaus ein Problem mit der Ukraine, denn die Ukraine hatte im Frühjahr 97 den Russland-Ukraine-Freundschaftsvertrag unterschrieben, wo drinsteht Neutralität. Und 8 Wochen, nachdem sie das unterschrieben hatten, ziehen sie gemeinsam mit der NATO in den Krieg gegen Serbien, den Verbündeten Russlands. Russland war natürlich brüskiert und dieser Urkonflikt, dass wir hier in Europa ein gemeinsames Haus Europa wollten, Kinkel hat es 1995 groß vorgestellt und gesagt, wir machen jetzt gemeinsam mit den Russen ein Haus Europa. Die Amerikaner wollten das nie. Und das ist eine der Ursachen für diesen Konflikt und daran müssten wir erinnern, um zu Lösungen zu kommen. Es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen auch die Sicherheitsinteressen der Russen ernst nehmen, ob uns das passt oder nicht. Aber sie sind halt Realität.
Ja, das war der Leiter, der ehemalige Leiter der Volkshochschule in Reutlingen, Uli Bausch, mit dieser wichtigen Erinnerung an das, was sich 1989, 90, 91, 92 abgespielt hat. Es ist immer wichtig, vor dem Hintergrund der heutigen Diskussion genau daran zu erinnern, wer hier für was verantwortlich ist. So, jetzt haben wir aber ziemlich viel geredet. Und deshalb halten wir es für an der Zeit, einen Musiktitel einzuspielen. Und wer uns von Anfang an immer begleitet hat in dieser Sendung, die letzten 2 Jahre musikalisch, war eine Ulmer Gruppe der Weltmusik, Sirius. Und wir haben von ihnen rausgesucht, Samos, Barfuß am Strand. Hier ist die Sendung Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, mit einem Rückblick auf 2 Jahre der Friedenssendereihe bei Radio Free FM. Das war eben Musik von Sirius, einer Gruppe mit Weltmusik, einer Gruppe, die hier auch in Ulm zusammengefunden hat, die uns in diesen 2 Jahren immer wieder begleitet hat. Im Dezember 2025 hatten wir die Gelegenheit, ein Gespräch mit Nikita Taljoschin zu führen, dessen Fotoausstellung Nothing Personal, The Back Office of War, zu diesem Zeitpunkt im Ulmer Stadthaus zu sehen war. Taljoschin wurde in St. Petersburg geboren und lebt seit vielen Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Im Stadthaus zeigte er eindrucksvoll, was sich hinter den Kulissen der globalen Rüstungsindustrie abspielt. Und zwar in Gestalt von internationalen Rüstungsmessen. Es sind im wahrsten Sinne des Wortes Bombengeschäfte, die da gemacht werden. Männer in seidig glänzenden Anzügen räumen Panzerfäuste auf, kriechen unter Truppentransporter oder naschen vom Buffet neben nagelneuen Kanonen. Selbst Kurioses wie eine Badeente auf einem Panzer oder ein Schnapsglas in Form eines Panzers landen in den Rüstungsmessen und auch damit in Taljoschins Fotos. Es gibt nichts, was es nicht geben würde. Wo hat er überall fotografiert?
Messen war ich seit 2016 in Polen, in Belarus, in Südkorea, in Deutschland, in Frankreich, in Südafrika, in China, in Abu Dhabi, in Peru, Russland, Vietnam, USA, Indien, Dubai, Brasilien, Spanien, Griechenland und Ägypten.
Boah, schon eine ordentliche Rubrik. Der Dokumentarfotograf Nikita Taljoschin hatte schon immer ein Auge fürs Groteske. Das ist auch in dem Gespräch mit ihm überdeutlich geworden. Doch er ahnte ganz offensichtlich nicht, auf welche unerschöpflichen Schauplätze des Absurden er stoßen würde, als er vor knapp 10 Jahren damit begann, Militär- und Rüstungsmessen zu besuchen und zu fotografieren. Er begegnete dem dortigen Grauen mit Ironie. Zitat von ihm: Humor ist der Weg, um nicht verrückt zu werden, um mit diesem Thema umgehen zu können. So hat er das mal formuliert. Wenn man so will, schwarzer Humor als Schutz. Dabei, und das ist ganz wichtig, fotografiert Taljoschin nie Gesichter, macht keine Porträts der Besucher, der Käufer und Verkäufer. Auch deswegen ist nothing personal. Nikita Taljoschin im Gespräch mit Lothar Häusern.
Jetzt sieht man ja auf deinen Fotos nie Gesichter. Also du machst jetzt keine Porträts im klassischen Sinne. Es ist, wenn man so will, anonymisiert. Gehe ich da recht in der Interpretation? Es geht jetzt nicht um Personen, sondern es geht sowas wie um die Demonstration des Systems hinter den Personen.
Ja, absolut. Also ich habe irgendwie von Anfang an fast, ist mir aufgefallen, dass wenn man die Gesichter eben nicht zeigt, dass es dann eine ganz andere Geschichte hält, als wenn ich anfange, jetzt jeden zu zeigen und jede. Und mir geht es ja nun wirklich um dieses Phänomen des Waffenhandels, dass wir in einer Welt, wo es so viele irgendwie Kriege und auch Hungersnöte und auch einfach Klimawandel und fehlende Bildung und Medizin, also es gibt so viele Probleme und trotzdem wird jetzt am meisten in Waffen investiert. Und ich bin schon der Überzeugung, dass das eine Sackgasse ist für die Menschheit auch. Und zumindest für die Entwicklung, die ich mir wünschen würde. Und nicht, wenn wir irgendwie in so einer Orwellschen Welt dann landen wollen am Ende, die irgendwie digital kontrolliert wird und wo irgendwelche unbemannten Drohnen dann Menschen abknallen, die damit nicht einverstanden sind. Aber und deswegen wollte ich das eben auch als so Menschheitsphänomen zeigen und ohne zu sagen, ja, da sind jetzt die Bösen, da sind die Guten, wir sind hier die Guten, irgendwie in Chinesen, Russen sind die Bösen, sondern erstmal einfach zu sagen, okay, es passiert gerade überall und auch unter diesem Slogan Arms for Peace, was ja wirklich sogar als Slogan in Pakistan als Slogan der Waffenmesse ja verwendet wird, wird eben so ja ein bisschen der Weg dann gepflastert, also ein bisschen in so eine Hölle, in so eine unglaubliche Dystopie. Und Ja, die Gesichter, jetzt nochmal zu der Frage, die Gesichter beschloss ich eben nicht zu zeigen, um mehr auf vielleicht die Handlung an sich mich zu fokussieren. Und das ist auch, könnte man auch so Anspielung sehen an John Hartfield, der hat auch immer so eine Collage, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie der Titel war, auf jeden Fall, wo so Familie beim Frühstück sitzt und dem Vater, glaube ich, die Kanone aus dem Kopf wächst. Also, und das ist eben auch war ja damals eigentlich auch eine kritische Arbeit. Und ja, und das ist eine Anspielung eben auf dieses Nothing Personal als Metapher, und das ist eine Metapher auch für die Industrie, die eben versuchte, schon immer so ein bisschen unter dem Radar der Medien zu handeln.
Der Fotograf Nikita Taljoschin zeigt die groteske Welt der Waffenmessen. Panzer, Badeenten und Champagner. Zwischen glänzender Kulisse und tödlicher Realität. Noch einmal Nikita Taljoschin bei der Redaktion damals von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio.
Die Perversion ist ja auch nicht nur bei den Waffenmessen. Die Perversion fängt ja auch schon da an, wenn wir in quasi Rüstungsaktien investieren, ja, und damit unglaubliches Geld machen können, viel mehr, als wir jemals durch Arbeit verdienen könnten. Oder irgendwelche ETFs, wo wir dann, weiß nicht, für unsere Kinder vorsorgen, die aber dann mit Waffen Geschäfte oder Gelder machen, die dann am Ende vielleicht im Sudan landen über irgendwelche Umwege. Und also in so einer Welt möchte man doch nicht leben. Also, oder man, es muss doch irgendwie einen Weg geben, dass sich irgendwas zum Guten wendet. Und ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen dann doch, soll man sagen, ja, vielleicht muss man so ein bisschen Träumer sein, ja, als jemand, der so als auch Dokumentarfotograf arbeitet, dass man nicht komplett die Menschheit aufgibt, sondern denkt, ja, irgendwie, irgendein Wunder kann doch vielleicht noch geschehen.
In unserer heutigen Sendung spielen wir Ausschnitte ein aus 2 Jahren Peace on Air Radiosendung, seit dem 4. Juni 2024 bis heute. Es waren auch 2 Jahre kritische Auseinandersetzung mit dem Motto der Kriegsertüchtigung und dem Gegenentwurf zu der Friedensfähigkeit. Am 7. April diesen Jahres war Dr. Heinz Klippert zu Gast in unserer Sendung. Heinz Klippert war viele Jahre lang Dozent, Trainer und Berater in der Lehrerfortbildung. In dieser Sendung ging es um die mittlerweile große Präsenz der Bundeswehr an Schulen. Wir haben Klippert gefragt, was im Gegensatz zur Omnipräsenz von Kriegstüchtigmachung zentrale Maximen zur Gewinnung von Friedensfähigkeit wären.
Wären denn nach Ihrer Einschätzung so zentrale Bildungsmaximen hin auf Friedensfähigkeit?
Also ich habe ja in meinem Buch Frieden sichern so 9 Maximen hergeleitet. Die erste Maxime, die ich für ungeheuer wichtig halte, ist: glaube wenig und hinterfrage die propagierten Feindbilder. Also wenn ich heute sehe, dass das Hinterfragen mittlerweile völlig diskreditiert ist. Das ist was unanständig, wenn man etwas hinterfragt. Es gab mal eine Zeit, als der Begriff Querdenker ein sehr positiv konnotierter Begriff war, oder auch der Begriff Hinterfragen war in der Wissenschaft das A und O. Also nicht glauben, sondern hinterfragen. Da müssen wir, denke ich, neue Wege finden, um dieses Hinterfragen wieder zu kultivieren, weil ansonsten die Indoktrination die zwangsläufige Folge ist, die Propaganda ist die Folge, wenn das Hinterfragen fehlt, und die Meinungsmanipulation ist die Folge, und das ist leider im Augenblick ein Trend, der sich überall abzeichnet. Eine zweite Maxime, die mir wichtig erscheint: recherchiere breit und bilde dir ein differenziertes Urteil. Also letztlich lebt Meinungsbildung davon, dass wir differenzierte Informationen haben, die auswerten und abgleichen und uns ein differenziertes Urteil bilden. Nur es ist heute ungemein schwer geworden, weil wir die Meinungsvielfalt in den Medien nicht mehr haben. Ja. Also in den sozialen Medien haben wir die Informationen in den Blasen, das ist dann immer das Gleiche. Und in den etablierten Medien haben wir einen Mainstream, den man auch so nennen darf, der mit differenzierter Meinungsbildung nicht in Einklang zu bringen ist. Das ist auch in hohem Maße schon Gehirnwäsche und Indoktrination. Ich habe den Spiegel abbestellt und habe die Zeit abbestellt, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, wie einseitig dort und wie wenig friedensorientiert die Berichterstattung lief. Dritte Maxime, die mir wichtig erscheint, Kontroversität aufbauen und nutzen. Suche und führe Gespräche auch mit Andersdenkenden. Ich habe keine Schwierigkeiten damit, mit Leuten, die andere Ansichten haben, andere Informationen haben, auch dann einen Diskurs zu führen. Aber der muss konstruktiv sein. Da muss man wechselseitig zuhören, man muss auf die Argumente des anderen eingehen, auch seine eigene Position unter Umständen modifizieren. Aber diesen offenen, konstruktiven Diskurs sehe ich kaum noch. Es wird sofort mit Breitseiten geantwortet. Ja, doch diese zwingende, differenzierte Meinungsbildung, die wir in Sachen Frieden brauchen, unterlaufen wird. Die vierte Maxime, versetze dich in die Lage und Sichtweise des Feindes oder des Gegners. Da geht es um Perspektivenwechsel. Die Deutschen waren eigentlich im Bereich der Philosophie die Weltmeister in Sachen Hermeneutik. Also die Kunst des Verstehens. Ja. Das ist eine Voraussetzung für Urteilen und Handeln und Kompromissfindung und Friedenssicherung. Wenn ich die andere Seite nicht verstehe, werde ich mit dieser anderen Seite keinen Frieden schließen können. Das Tragische ist, dass mittlerweile das Verstehen wollen total diskreditiert wird. Der Begriff Putin-Versteher hat sich völlig eingebürgert, dass das Buch von Krone Schmalz Russland verstehen aus dem Verlagsprogramm bei Beck genommen wurde, ist bezeichnend. Also damit wird sozusagen der Versuch des Verstehens diskreditiert. Dass Russland Bedrohungsängste hat, vor allen Dingen in Bezug auf Amerika, ist nachvollziehbar. Wir können nicht sagen, die sind ungerechtfertigt, aber unsere Bedrohungsvorstellungen, die sind begründet. Das ist eine Hybris, eine Arroganz, die uns nicht weiterbringt. Also so gesehen, man muss die andere Seite ernst nehmen, man muss es nicht teilen. Also verstehen heißt ja nicht, diese Ansicht der anderen Seite teilen, aber sie zumindest mal zur Kenntnis zu nehmen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Fünfte Maxime, achte besonders auf Kriegsrisiken und Kriegsfolgen. Ich habe den Eindruck, dass mittlerweile der Krieg so etwas spielerisch Leichtes, Abenteuerliches bekommen hat für viele junge Leute wieder. Es gibt ja in der Ökonomie die Spieltheorie, auch in anderen Wissenschaftsdisziplinen, wo man provoziert, wo man forciert, wo man blufft in verschiedener Weise, um rauszukriegen, wann der Gegner reagiert und wie er reagiert. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Und dieses Spiel mit dem Feuer ist für viele so irgendwo gleichzusetzen wieder mit einem Abenteuer. Und deshalb bin ich schon der Ansicht, wir müssen die Abscheu vor dem Krieg sozusagen ein bisschen nähren. Lassen wir die Kinder, die Schüler Kriegsgedichte schreiben. Lassen wir sie Bilder malen zum Krieg. Und wir werden sehen, sie haben ganz düstere Bilder im Kopf. Sie haben Gedanken, die sie in Gedichtform niederschreiben, die Kriege problematisieren. Wir müssen sozusagen diese Angst vor dem Krieg, die Abscheu vor dem Krieg wiederbeleben, damit der Frieden eine bessere Chance bekommt. Und
das war Heinz Klippert in unserer Sendung über das Thema friedensfähig werden. Was kann in der Schule gemacht werden? Nicht für Kriegstüchtigmachung, sondern für die Gewinnung von Friedensfähigkeit. Unter dem Titel Welt in Unordnung, gerechter Friede im Blick hat die Evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, im November 2025 eine neue Friedensdenkschrift veröffentlicht. Ziel der ethischen Überlegungen ist es nach eigener Darstellung, sowohl dem christlichen Ideal der Gewaltfreiheit als auch den komplexen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen angesichts der aktuellen Weltlage gerecht zu werden, so die EKD. Die Denkschrift markiert aber eine deutliche Neuausrichtung der protestantischen Friedensethik. Deshalb hat sie auch heftige Kritik provoziert. Im Mai 2026, im Mai diesen Jahres, wollten wir in unserer Sendung klären, wo die kritischen Punkte ansetzen, wo die evangelische und auch die katholische Kirche heute in diesem Feld stehen.
Dazu haben wir als Gesprächspartner den Friedens- und Konfliktforscher Dr. Richard Bösch von der katholischen Friedensorganisation Pax Christi, er ist dort Geschäftsführer, eingeladen, und den Pfarrer aus Neu-Ulm, Jean-Pierre Barraud. Von Richard Bösch wollten wir wissen, worauf es bei dem Prinzip der Gewaltfreiheit ankommt.
Und vielleicht noch ein dritter urchristlicher Wert, den ich stark machen möchte, das ist eben der der Gewaltfreiheit. die unter anderem aus der Bergpredigt ja spricht, aber nicht nur, und nach der Maxime eben auch die frühchristlichen Gemeinden ja gelebt haben, solange bis das Christentum Staatsreligion wurde. Und was verstanden die unter Gewaltfreiheit? Sie verstanden mit dem Blick von heute zurück, würde ich sagen, die unbedingte Suche nach alternativen Wegen. Sich nicht abfinden mit den Methoden dieser Welt, sondern auch ein prophetisches Zeugnis abgeben für einen anderen Weg und darauf drängen, diesen anderen Weg, der eben ohne Gewalt auskommt, zu suchen.
Ja, und Jean-Pierre Barrault, der Pfarrer aus Neu-Ulm, hat uns noch ein anderes Stichwort geliefert. Er hat über die Feindesliebe gesprochen.
Aber jeder, der in der Friedensbewegung tätig ist, weiß, Frieden ist noch nicht. Frieden muss noch werden. Und ich glaube, das verbindet uns sehr stark als Christinnen und Christen, als Menschen guten Wohlgefallens, überhaupt als Pazifisten und als solche, die das vielleicht anders definieren, dass wir auf dem Weg sind, dass es ein Prozess ist. Und dabei hilft, was mein Kollege gerade schon gesagt, aber natürlich auch diese Feindesliebe. Und ich glaube, da brauchen wir mehr Sensibilität. Denn ohne Feindesliebe wird es nicht gehen. Ohne dass ich das andere akzeptiere, werde ich auch mich selbst nicht akzeptieren, wird es niemals eigenen Frieden geben und niemals weltweiten Frieden, um den wir uns eigentlich alle kümmern, ihn sehnlichst wünschen und vielleicht doch wissen, dass wir ihn nicht selber machen können, aber wir brauchen ihn. Und zwar schnell.
Ja, Herr Barrault hat hier nochmal die Feindesliebe angesprochen und uns daran erinnert, dass wir bei aller Überzeugung vielleicht das Richtige zu tun, das Gute zu tun, auch immer bei den eigenen Werten bleiben müssen. Das heißt, auch die anderen, und seien sie uns noch so zuwider als Feinde betrachtet, mit unseren eigenen Werten zu behandeln. Ein wunderbares Schlusswort hat uns dann noch Herr Bösch geliefert zum Thema Mut.
In dieser Beratung spielt es natürlich auch eine Rolle, gemeinsam zu reflektieren, in was für einer Welt wir gerade leben, wo die Gesellschaft solche Anforderungen an das Individuum stellt. Ja, mit welchem Recht? Das muss gut begründet sein. Und insofern das zu reflektieren und auch nochmal darüber hinaus die Haltung zu reflektieren, mit der wir durch die Welt gehen. Was ist die Welt für ein Ort? Ist die Welt ein chaotischer, fremdartiger Ort, in dem man sich ständig verteidigen muss, wo die anderen Menschen einem nur mit Misstrauen und mit üblen Gedanken sozusagen einem gegenübertreten? Oder ist die Welt eine gutartige, großzügige Heimat, in der wir leben dürfen, in der alle Menschen zuerst einmal gut sind? Also, und in dieser Haltungsfrage, wo ich Jesus ganz klar sagen höre, über 124 Mal, jemand hat mal nachgezählt in der Bibel, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Und wir wissen, dass angstgetriebene Politik, hysterische Politik, keine guten Ergebnisse produziert. Insofern traue ich unserem Religionsstifter gerne zu, dass er da was Wertvolles gesagt hat, was wir für uns mitnehmen können.
Ich möchte diese letzten Worte auch nicht mehr zerreden. Ich glaube, das fasst es nochmal total gut zusammen von dem, was wir alle miteinander als unsere Antriebsmuster auch sehen.
Ja, in diesem Fall möchte ich aber trotzdem nochmal was dazu sagen. Du hast damals die Sendung mit diesen Worten beendet, ja, was ich auch vollkommen richtig fand. Ich möchte es heute nochmal ganz kurz aufgreifen, weil ich es wirklich wunderbar finde, diesen Aspekt des Mutes und dieses Bild fürchtet euch nicht auch mitzunehmen in unsere Arbeit für den Frieden. Es ist immer wieder sehr wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir nicht alleine sind und dass wir auf der richtigen Seite stehen. Und da finde ich diesen letzten Aufruf noch sehr schön von ihm.
Ja, das war die Juli-Ausgabe von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, mit einem Rückblick auf 2 Jahre Sendeaktivitäten hier bei Radio Free FM. Wir freuen uns jedenfalls sehr, den Schritt zu einer eigenen Sendung mit Berichten und Gesprächen rund um das Thema Frieden gewagt zu haben, den Mut, Tanja, um das nochmal aufzugreifen, gehabt zu haben und nun schon 2 Jahre einmal im Monat auf Sendung zu sein. Ihr hört uns wieder am Dienstag, dem 25. August von 17 bis 18 Uhr mit einem Ausblick auf das Programm der diesjährigen Friedenswochen, die Anfang September beginnen und dann bis zum 2. Oktober laufen und insgesamt 36 verschiedene Aktivitäten bieten. Wir freuen uns jetzt schon sehr darauf. Für heute verabschieden sich
Tanja Holtschuh
und Lothar Häuser. Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Schaltet ein, dienstags um 17 Uhr bei Radio Free FM.
Sendung verpasst, Ulmer Friedenspodcast und mehr Infos bei www.friedensredaktion-ulm.de.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio 4FM.